Venezuela, Land im Aufbruch, ist der Titel einer Veranstaltung, zu welcher die ATTAC-Regionalgruppe Kassel eingeladen hat. Das Einladungsplakat zeigt die Herren Morales, Castro und Chavez mit der Botschaft Bolivia, Kuba, Venezuela, el eje de la esperanza. Bolivien, Kuba, Venezuela, die Achse der Hoffnung. Kurt Kaiser, ehemaliger pädagogischer Mitarbeiter der IG Metall, bereiste in 2005 das südamerikanische Land. Herr Kaiser, erklären Sie uns die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Manchem Zeitgenossen treibt die Entwicklung Venezuelas eher tiefe Sorgenfalten auf die Stirn.
Ja, ich denke, man muss hinfahren und sich das angucken. Die Menschen erleben das, was sich dort verändert, und nicht unbedingt allen Zeitungsmeldungen hier Glauben schenken, die hier sozusagen über die Medien laufen.
Ja.
Ich habe eben gesehen, was es bedeutet, Bildung, also um ein Stichwort aufzugreifen von uns, Bildung für alle, was es für Kinder bedeutet, wie sie in der Ganztagsschule, in der bolivarianischen Schule versorgt werden, wie sie lernen, wie die Eltern damit einbezogen wurden, wie sie zum ersten Mal eigentlich erfahren, dass sie als Menschen ernst genommen werden. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist gleichzeitig aber auch, hat Rückwirkungen auf mich gehabt. Also Hoffnung auch hier zu haben, dass eine bessere, eine gerechtere Welt möglich ist.
Also so ein bisschen, also das lateinamerikanische Land Venezuela als ein Hoffnungsträger für eine bessere Welt?
Ja, ist so emotional und wie ich es erlebt habe, sicherlich. Aber man kann natürlich schlecht die Bundesrepublik und Europa mit der Situation in Lateinamerika vergleichen. Gleichwohl, denke ich, müssen wir hingucken, was in solchen Ländern, die ja auch historisch zumindest mit Europa und Spanien verbunden sind, was sich dort bewegt. Hoffnungen, die es auch für mich jetzt ganz persönlich damals 1973 gab in Chile mit Allende, der blutig niedergeschlagen wurde. Und das war auch für mich der Hauptanlass, nachdem die ersten Meldungen hier in der Bundesrepublik über Venezuela kamen.
Also war das jetzt eine Reise, die man gepflegt als Revolutionstourismus bezeichnen konnte, so wie man in den 70er nach Tansania, Julius Nyerere, in den 80er nach Nicaragua gefahren ist?
Ich sehe es nicht so. Ich weiß natürlich, dass es sowas gibt. Ich habe es auch erlebt, auch in Venezuela, wo Menschen von uns auftauchen, ohne das jetzt im Einzelnen zu sagen, von woher die kommen, aber die hier in der Bundesrepublik ein bisschen daran verzweifeln, dass ihre Vorstellungen vielleicht nicht so umgesetzt werden, aber dann hoffen, dass das in Venezuela, in Südamerika erfolgt, um ihre Ideen, will ich gar nicht mal sagen, dass das schlecht erstmal von vornherein ist, aber das war nicht mein Motiv.
Was war anders bei Ihnen und was war Ihr Motiv?
Mein Motiv war eigentlich, ich habe einen Hinweis gebracht von Chile, damals 1973, als Allende gestürzt wurde, als ich auch hier in Kassel damals verantwortlicher Sekretär war für die Gewerkschaftsjugend und wir nach dem Sturz von Allende einen Arbeitskreis Solidarität gegründet haben, um eigentlich aufzuarbeiten, ein Stückchen, was ist dort? Warum werden demokratische Strukturen, wie sie ganz zweifellos in Chile waren, so brutal unter amerikanischer Mithilfe zerschlagen? Und als ich die ersten Informationen von Venezuela gehört habe, ich gedacht, naja, das ist ein Militär, da macht sich wieder jemand die Taschen voll. Interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Und dann verdichtete sich das und es gab Parallelen für mich, wie ich damals Informationen von Chile gehört habe. Und ich habe jetzt Zeit, bin Rentner. Habe ich gedacht, ich fahre mal hin, gucke mir das an.
Und also können Sie das konkretisieren? Also was für Parallelen sehen Sie denn?
Naja, es gab ja den Versuch, Chavez zu stürzen. Einmal ist es ja auch gelungen. Er war ja auch verschwunden, er war festgenommen. Und es gab ja schon neue Regierungschefs, neuen Präsidenten. Die Parallelen waren vor allen Dingen auch der Mittelstand. Die Parallelen gab es in der Presse, die alle in privaten Händen war und die versucht haben, Stimmung zu machen gegen Chavez, gegen die Vorstellungen vor allen Dingen von Chavez, nicht in seiner Person, sondern das, was er vorhatte im Bildungsbereich, das, was er verhindert hatte im Erdölsektor, dass er keine Privatisierung zugelassen hat, dass der Reichtum, der Venezuela ausmacht, eigentlich dem Volk zugute kam. Das war das Ziel, nicht irgendeine Person.
Konnten Sie das so erfahren, dass Venezuela ein Land auf dem Weg ist, den Reichtum, den Ressourcenreichtum, den man hat, sozusagen der originären Bevölkerung zugutekommen zu lassen? Wie ist das diskutiert worden in diesem Land? Wie haben Sie das erlebt und an welcher Stelle?
Ich habe es an einer wichtigen Stelle, weil das Hauptziel war, da komme ich ein Stückchen her, im Bildungsbereich. Also dass es bolivarianische Schulen gab, wo man Kindern zum ersten Mal teilweise Schule ermöglicht hat, die gleichzeitig auch versorgt worden sind mit Mittagessen, mit einer Ernährung vernünftig. Ich habe es erlebt in den Barrios, also in den Armenvierteln, den Randbereichen von Caracas, wo versucht worden, eine Gesundheitsvorsorge dort zu machen. Ich habe auch gesehen, wie dies organisiert wurde, dass zum Beispiel diejenigen, die Schwierigkeiten hatten mit ihren Augen, was operativ verändert werden konnte, nach Kuba geflogen wurden und dort dann diese Augenoperationen durchgeführt wurden. Ich habe es erlebt bei Ärzten, die im ländlichen Bereich in Regionen wohnen, die schlecht versorgt sind, wo es kubanische Ärzte gab, die eine Versorgung für diese Bevölkerung gewährleistet haben. Ich habe es gesehen im Lebensmittelbereich, wo es eben subventionierte Lebensmittel für die arme Bevölkerung gab und damit eigentlich auch sowas aufrechtzuerhalten wie eine Grundversorgung für die Bevölkerung.
Jetzt könnte man sagen, Fidel Castro oder Raul schickt jetzt die Ärzte, die kubanischen Ärzte dorthin, ist nur eine weitere Variante des Revolutionsexportes sozusagen.
Ich weiß nicht, das wird natürlich hier so argumentiert, aber es ist erstmal auch eine humane Hilfe für die Menschen dort. Die Menschen haben zum ersten Mal ärztliche Versorgung, die Menschen haben zum ersten Mal Hilfe bei der Unterrichtsabdeckung für Kinder, haben Hilfe vor allen Dingen auch noch, das, was ich dabei so auch miterlebt habe und es so ein außergewöhnliches Gefühl schon ist, wenn man mitbekommt, wie eine Alphabetisierungskampagne läuft, wie Menschen, die 40, 50 Jahre alt sind, noch anfangen zu lernen. Ich habe gesehen, wie die mit Schulungsmaterial, das aus Kuba teilweise stand, in einer relativ kurzen Zeit in der Lage waren, wirklich anfangen zu können, Zeitungen zu lesen, überhaupt Informationen vernünftig zu verarbeiten. Das finde ich nicht revolutionär. Revolutionär vielleicht in dem Sinne, dass es für Sie eine revolutionäre Veränderung war zur Verbesserung Ihrer Lebenssituation.
Aber ich meine, Schulungsmaterial aus Kuba passt doch 1:1 Bild, oder?
Nein, es ist ein Schulungsmaterial, wo man das Alphabet lernt, wo man lesen lernt.
Okay, aber
es wird nicht das kommunistische Manifest, habe ich nicht gesehen.
Keine politische Indoktrination.
Nee, also ich habe es nicht gesehen.
Und wie haben Sie die Stimmung empfunden in diesen Zusammenhängen, also wo Sie sagen, da war ich mehr oder weniger an der Basis. Wie waren diese Begegnungen mit diesen Menschen?
Na, das waren vor allem die Menschen, die bisher so hoffnungslos waren. Also in den Barrios vor allen Dingen. Die zum ersten Mal eigentlich auch erlebt haben, dass sie ernst genommen worden mit ihren Problemen. Ich habe es erlebt, ja, emotional, wie Menschen Hoffnungen haben. Ich habe erlebt, wie überhaupt diese Menschen zum ersten Mal glauben, ihr Leben in die eigene Hand nehmen zu können. Sie haben eine Zukunftsperspektive für ihre Kinder, also ältere für ihre Kinder. Und diese Kinder dann wiederum, dass sie auch in diesem Land gebraucht werden von ihren Qualifikationen und nicht nur reduziert waren auf diesen Bereich Erdöl und eine ganz privilegierte Schicht eigentlich nur Geld hatte. So habe ich es erlebt.
Hat man das dort das Gefühl oder hatten Sie das Gefühl, dass beispielsweise der Zugang dann, also Bildung und weiter Studium und so weiter, dass das jetzt eben auch für normale Leute möglich gewesen ist?
Ja. Ich habe mitbekommen, wie in der Dorfgemeinde, würde man hier sagen, überlegt worden ist, welches Kind kommt auf die Universität zum Beispiel. Wie wird das gefördert? Wie wird die Unterkunft finanziert? Das habe ich erlebt in so einer Dorfbevölkerung, wo zum ersten Mal überhaupt Kinder aus armen Familien die Chance hatten, auf die Universität zu gehen.
Jetzt könnte man sich, Sie haben ja eingangs selber gesagt, auch vielleicht, dass man von dort lernen könnte. Also so diese, wenn ich es richtig verstehe, hat es Ihnen ja auch ein Stück weit den Horizont geöffnet, mal sich in so einem Land aufzuhalten, in so einem Zusammenhang. Wie würden Sie das auf Ihre Praxis sozusagen hier in Deutschland übertragen?
Naja, es gibt bei uns hier in Deutschland so eine Stimmung, da kann man doch nichts machen. Also so eine Resignation. Und auch ein Abdrängen von, sag ich mal, doch in der Vergangenheit vorhandenen, in Anführungszeichen, sozialen Standards, von denen wir uns mit Hartz und teilweise natürlich auch schon vorher verabschiedet haben. Und so, sozusagen gesellschaftspolitisch denken, diese Menschen, die arbeitslos sind, sind da selbst dran schuld. Wir müssen Druck ausüben, damit sie Arbeit annehmen. Also das ist so ein bisschen, was man lernen kann, dass es dort Menschen gibt, die noch in einer viel schlechteren Lebenssituation gehen, aber die es schaffen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und auch politisch gestaltend in dieses Land, in die Politik des Landes Venezuela eingegriffen haben, indem sie zur Wahl gegangen sind. Das gab es für sie auch vorher nicht. Es wurden teilweise Menschen zum ersten Mal in die Wahllisten überhaupt aufgenommen und dass sie wählen konnten. Und dort haben sie eigentlich auch gezeigt, wir wollen diesen Chavez. Ich habe auch erlebt natürlich reichere, Privilegierte, die fürchterlich auf diesen Chavez geschimpft haben, die gesagt haben, der macht unser ganzes Land hier kaputt, die ganzen Ressourcen. Das ist ein Populist, ist ja auch ein Argument hier. Wenn eine Gesundheitsversorgung für eine Bevölkerung Populismus ist, wenn ein Bildungsangebot für Kinder Populismus ist, dann bin ich für Populismus. Es kommt darauf an, wie man Populismus auch definiert.
Also Stichwort Wahlen, die rechte Opposition hat ja in Venezuela weitgehend an den Wahlen nicht teilgenommen. Ist ja einfach, hat ja durch Abwesenheit geglänzt sozusagen.
Ja, sie hätten keine Chance gehabt bei den Wahlen. Das war auch der Hintergrund. Das ist genau, als wenn hier eine Partei wie die Linke oder die FDP, die so etwa um die 10% vielleicht rumbekommen, sagen würde, wir nehmen nicht an der Teil an der Wahl und deswegen ist diese Wahl existiert nicht für uns. Sie hatten keine Chance in der damaligen Zeit, weil alle Versuche, Venezuela zu destabilisieren, sind misslungen. Und Chavez, jetzt kann man das auf die Person, aber ich meine auch, was drumherum ist, an politischem Verständnis. Das muss ich zwischendurch sagen. Das finde ich wichtig, weil da habe ich auch ein Bild von. Da gab es ein T-Shirt, Chavez sind wir alle. Das ist das Verständnis, für was mein politisches Verständnis auch. Das ist nicht eine Person, die hat eine bestimmte Verantwortung. Aber es kommt darauf an, dass diese Bevölkerung das trägt, dass das Volk das trägt. Und das ist auch das Außergewöhnliche, finde ich, an Venezuela. Es ist vom Volk ausgegangen. Es gab keine politische Partei, keine richtige Gewerkschaftsbewegung, die diese Veränderung in Venezuela hervorgerufen haben. Es waren Wahlen für diesen Chavez. Was für Gründe, kann man sich nochmal unterhalten vielleicht drüber. Aber die Bevölkerung hat das erstmal gesagt und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen und wir geben diesen Chavez aus dem Militär, der ja vorher auch schon mal geputscht hat, dem geben wir eine Chance. Und sie haben gemerkt, dass er diese Versprechen, die er gesagt hat, also Schule, Bildung für alle, ärztliche Versorgung für alle, das Erdöl zum Wohle des Volkes, dass er das auch umsetzt. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Chavez. Mhm. Das Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass er zum ersten Mal bei seinem Putsch gesagt hat, so ist es mir erklärt worden, ich bin jetzt nicht der Venezuela-Spezialist, ne? Es ist uns erklärt worden von den Menschen dort, das waren Gewerkschafter, das waren ganz normale Menschen, dass der Chavez dadurch gewonnen hat und man ihm erst diese Chance gegeben hat, weil er in seinen Putsch gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung für dies, dass er ist verloren, dieser Putsch ist verloren. Er hatte nämlich eine Vereinbarung, dass er 5 Minuten oder 4 Minuten im Fernsehen auftreten durfte, wo er eben dies gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung für was, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages Venezuelas Reichtum für das Volk da ist. Und dann war die Rede Schluss. Das war sozusagen sein Charisma, auf dem er ausbauen konnte, weil die Menschen zum ersten Mal, vielleicht gab es auch andere, will ich gar nicht so sehen, zum ersten Mal aber sagen, ich übernehme eine Verantwortung. Jemand, der das überhaupt sagt und sich nicht die Taschen voll macht und dann wieder das vergisst, was er als Wahl Kämpfe oder als im Vorfeld eben gesagt hat und den Menschen versprochen hat.
Jetzt, ich sag mal, die Wahrnehmung hier in der hiesigen Presse, wenn man die Zusammenhänge in Venezuela verfolgt, ist ja eher so, dass Hugo Chavez jetzt autoritär Sozialismus von oben verordnet, um das dann, sage ich mal, bis auf die Basiseinheiten runter zu deklinieren.
Aber da muss man da genau hingucken. Er hat zwar gesetzliche Veränderungen vorgenommen in dem Medienbereich zum Beispiel, aber trotzdem sind ein Großteil der Medien wie Fernsehen immer noch im privaten Eigentum. Und die, wo ich erlebt habe, ich kann jetzt so gut Spanisch, dass ich sagen kann, ich verstehe jede Feinheit da, aber wo Werbespots gezeigt wurden, wo Interviews gezeigt worden sind, wo der Chavez also dargestellt wurde, das hätte hier jede Menge Prozesse nach sich gezogen. Dies ist öffentlich gesendet worden und das sehen viele Menschen. Gleichzeitig hat er ein Gesetz gemacht, wo er gesagt hat, wenn ich als Präsident dieses Landes was zu sagen habe, weil ich bei der UNO, weil ich mit der Europäischen Gemeinschaft, weil ich mit dem Fidel Castro oder was gesprochen habe, will ich das den Menschen meines Landes mitteilen. Und dazu muss dann auch der Privatsender, ist verpflichtet aufgrund des Gesetzes, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau heißt, seine Sendung zu unterbrechen und dies zu senden.
Und das ist dann Hallo Presidente.
Oder? Hola Presidente, das ist die Radiosendung. Ne? Aber das ist auch dieses Gesetz, wo gesagt ist, Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ich wäre ab und zu froh, wenn ein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin eine Reise macht, wo die Wirtschaftsvertreter oder wer mitfährt, wenn danach mal berichtet würde im Fernsehen und öffentlich länger, nicht nur eine kurze Meldung von einer halben Minute, berichtet würde, was da eigentlich abgeht. Welche Verträge geschlossen, was für Hintergründe, was waren die Gründe dafür. Das würde vielleicht auch eine politische Kultur bei uns berichten. Gleichwohl will ich sagen natürlich, dass wir eine ganz andere Struktur von Presse und sowas haben, die das natürlich aufgreift. Man kann das nicht so vergleichen. Man muss auch wissen, dass natürlich so eine Zeitung in Venezuela relativ teuer ist und deswegen solche Radiosendungen, Fernsehsendungen eine ungeheure Bedeutung hat, viel größer als bei uns, um politische Informationen auch zu transportieren.
Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt den alten Slogan aus der Tasche kramt, von Venezuela lernen heißt siegen lernen, also wie was wäre so auf eine kurze Formel gebracht vielleicht das, also Sie haben vorhin von der Hoffnung gesprochen, im Versus der Lethargie, die bei uns herrscht oder die bei uns gefühlt wird?
Also ich würde es wirklich auf die kurze Formel bringen, auf die Menschen hören, was ihre Sorgen sind und auch versuchen, sie ernst zu nehmen und sie zum Zentrum eigentlich zu machen der Politik.
Okay, Herr Kaiser, bis hierher ganz herzlichen Dank.
Ja, gut.